Anna heißt die. Und dort war ein bekannter Schüler, der auch lange Jahre in dieser Stadt gelebt hat, Galileo Galilei, den kennen wir vielleicht so vom Geschichtsunterricht, der hat im 15. Jahrhundert gelebt, im 16. vielmehr. Die Stadt liegt am Arno, am Fluss Arno. Ich gebe euch ständig Tipps und warte, dass ihr euch mal vortraut.
Pisa,
wow. An der Stelle hätte ich es noch nicht erwartet. Sehr gut, ich danke euch. Und um welches Bauwerk könnte es dann gehen? Genau, um diesen schiefen Turm soll es kurz gehen am Einstieg. Der wurde vor über 800 Jahren gebaut. Und die Baumeister haben viel berechnet, aber sie haben eins nicht ganz gut berechnet, das Fundament. Sie wussten nämlich nicht, dass das nicht stabil genug war und dass das auf einem relativ weichen Lehm und Sand der Untergrund war. Und so bauten sie, fingen an zu bauen und nach 12 Jahren hat man festgestellt, der Turm hat sich geneigt. Da waren wir aber erst in der 3. Etage. Was macht man dann als Bauherr? Und man hat weitergebaut und man hat so versucht, das ein bisschen auszugleichen. Ich möchte schwenken auf unsere Zeit. Wir leben ja wirklich in total herausfordernden Zeiten, mehr denn je. Für alle, die den Krieg nicht miterlebt haben, und das glaube ich sind fast alle, war, glaube ich, die Zeit noch nie so spektakulär. Wir haben immer von Zeitenwende gehört, immer, dass Neues kommt, die digitale Wandlung, die globale Wandlung, Umwelt, alles Mögliche. Aber jetzt durch Corona ist es natürlich so nah an uns herangerückt, dass ich zählen kann, wie viele Masken hier sitzen. Dass wir unmittelbar betroffen sind, dass wir irgendwo auch mit dieser Situation jeden Tag unseres Lebens jetzt leben. Und deswegen lasst uns hinschauen, wo das Fundament unseres eigenen Lebenshauses ist. Was gibt dir sicheren Stand? Nicht nur in der Theorie, sondern tatsächlich im Leben, Montag bis Freitag, im ganz normalen Leben. Wir sehen ja an dem Beispiel von Pisa, das ist eine maßgebliche Frage. Man kann das nicht einfach wegdiskutieren. Man kann nicht einfach loslegen, sondern wir müssen uns klar sein, worauf stehen wir. Dieser Turm hätte eigentlich 100 Meter hoch sein sollen. Das Material war angeschafft, die Pläne waren gemacht für ein 100 Meter hohes Bauwerk. Stellt euch vor, 1200 sowieso, das war ein richtiges Ding. Und man musste nach 55 Metern letztendlich abbrechen, weil sonst noch kritischer geworden wäre. Und der Turm ist jetzt eben 55 Meter hoch. Ich möchte sagen, weil das Fundament nicht stark genug war, konnte der Turm etwa nur die Hälfte seiner Höhe erreichen, die er erreichen hätte können. Und Jesus erzählt eine Geschichte, die genau das zum Thema hat. Wie so oft erzählt er von zwei Personen, von zwei Bauherren in dem Fall. Und lasst uns mal so dieses Brennglas, das Jesus hier auspackt, packt mal eure Brenngläser aus und schaut mal mit mir ganz konzentriert, fixiert auf das, was Jesus hier nahe bringen will. Ich möchte uns die Verse vorlesen. Mal schauen, ob das hier klappt. Ah. Bei euch klappt's? Dann lese ich sie da ab. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein. Denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Es sind nur minimale Unterschiede, die diese beiden Bauherren quasi voneinander trennen. Der eine hört und der andere hört und tut. Das will Jesus hier klar machen. Also es sind zwei Bauherren, der eine gleicht eben dem einen Bauherrn und der andere gleicht dem anderen Bauherrn. Der eine wird mit klug beschrieben, ohne große Umschweife, und der andere dumm. Punkt. Mehr gibt's nicht. Der Text geht völlig wortgleich weiter. Jesus will bewusst die Umstände einebnen, gleich machen, weil er was deutlich machen will. Bei beiden kommt der Platzregen. Bei beiden kommen die Winde und stoßen an das Haus. Und dann eben, und da trennen sich die Wege, das wäre die nächste Folie, genau, danke, dass eben das eine stehen bleibt, da passiert nichts weiter und wir haben es gelesen, und das andere fällt um und sein Fall war groß. Jetzt könnte man sagen, ist das nicht ein bisschen einfach? So schwarz-weiß, Jesus, das checken wir selber. Was willst du uns mit dieser primitiven Geschichte sagen? So einfach ist das Leben doch nicht. Wir wissen doch, dass man nicht einfach von Gerechten und Ungerechten so sprechen kann. Wir haben doch beides in uns. Wir können doch nicht einfach sagen, da ist der Fromme und da ist der Sünder. Wir können nicht einfach sagen, wir sind die Klugen und das sind die Dummen, schwarz und weiß. Das funktioniert so nicht. Deswegen lasst uns noch mal ein bisschen genauer schauen. Ich möchte sagen, es sind vielleicht so 3 oder 4 Entdeckungen, die wir aus der Geschichte mitnehmen können. Wir alle bauen unser Haus an verschiedenen Stellen. Unser Lebenshaus hat so verschiedene Zimmer. Wir bauen an unserem Leben, wir bauen an unserer Karriere, wir bauen an unserer Fitness, wir bauen an unserer Gemeinde. Und beim Bauen kommt es offenbar auf Entscheidungen an. Es kommt darauf an, welche Entscheidung wir treffen, auf welchen Baugrund wir bauen, Sand oder Fels. Das ist hier die Frage und das ist tagtäglich immer wieder neu die Frage. Im Grunde in jeder neuen Lebenslage. Jesu Wort hören oder Jesu Wort hören und tun. 2. Entdeckung, der Sturm kommt über beide. Also ganz bewusst stellt es Jesus so dar. Gleiche Situation. Der kluge Mann erlebt kein frommes Sonderleben. Und wer Christ wird, weil er denkt, er hat mehr Sonnentage im Leben, der wird an dieser Stelle enttäuscht. Wir leben nicht in einer Subkultur, wo wir unter dem Schutz Gottes ein besseres Leben im Sinne, dass wir vor Gefahren, vor Krankheit, vor Angst, vor Not, vor Arbeitslosigkeit bewahrt werden. Es steht hier nicht. Und wer das glaubt, der scheitert an dieser Stelle. Auch bei uns kommt Krankheit wieder zurück. Auch bei uns sind Beziehungen immer wieder schwierig. Auch uns überfordern Arbeitssituationen. Auch wir sind oft mit unserem Latein am Ende. Stürme eben, das sagt Jesus, Stürme werden kommen, die gehören zum Leben. Ein paar Verse weiter ist der Satz zu lesen, Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Das ist die Situation. Und jetzt kommen wir zum Fundament. Das Fundament wird erst im Sturm deutlich, was es für eine große Bedeutung hat. Wenn die Sonne scheint und laue Lüftchen wehen, dann interessiert das Fundament keinen. Man ist ja froh, wer schon ein Haus gebaut hat, wenn das endlich mal zugeschüttet ist und wenn man nach oben ins Sichtbare bauen kann. Also ich weiß noch, als wir in unser Haus eingezogen sind war immer für mich was Schönes, unsere große Terrasse zu zeigen. Die haben die Leute auch sehen wollen. Die Fundamente drunter, hat kein Schwein interessiert. Wer heute ein Haus baut, der zeigt das Smarte am Haus. Der sagt, ja und dann bin ich auf Teneriffa, zück mein Handy und schalt meine Gartensprinkleranlage an. Und ich schaue noch zu, wie alles gegossen wird. Das zeigt man heute. Wem interessiert denn heute ein Fundament? Wenn man nicht einen Tiefbauingenieur im Freundeskreis hat, dann wird man das wohl niemand zeigen. Wir müssen wissen, jede Entscheidung, die wir treffen, fließt sozusagen in unsere Konstruktion des Hauses ein. Also die Bibel ist grundsätzlich tief davon überzeugt, dass die Entscheidungen, die wir treffen, nicht der Vergangenheit dann angehören und nichts mehr mit unserer Gegenwart zu tun haben, sondern jede Entscheidung fließt sozusagen in die Stabilität, sage ich jetzt mal, in die Konstruktion unseres Lebenshauses mit ein. Also hören wir nur oder hören wir und tun wir? Hören wir, dass wir wahrhaftig reden sollen oder tun wir das auch? Hören wir nur, dass wir treu sein sollen in der Ehe oder tun wir das auch? Hören wir nur, dass wir auch unsere Feinde mit Respekt behandeln sollen oder tun wir das auch? Hören wir, dass wir unsere Gaben der Gemeinde zur Verfügung stellen sollen oder tun wir das auch? Hören wir, dass wir auf das Schätze sammeln auf der Erde verzichten sollen oder tun wir das auch? Jede Entscheidung folgt dieser Logik, hören oder hören und tun. Und jede Entscheidung baut an deinem und meinem Lebenshaus. Der Sturm, von dem Jesus hier spricht, meint letztlich diesen letzten großen Sturm, also die letzte große Prüfung, die uns am Lebensende oder danach eben betrifft. Da gilt es nämlich, worauf unser Lebenshaus gebaut wurde. Wenn Gott so erwägt, wie beurteilt er unser Leben? Dann, und so sagt Jesus hier, wird es nicht fromme und nicht fromme geben, nicht fromme und weniger fromme geben, sondern fromme und nicht fromme. Kluge und dumme wird es dann geben. Dann ist es eben kein Weg dazwischen. Versteht ihr? Diese Klarheit, die Jesus hier bringt, hat den Grund, weil er uns deutlich machen will, es geht um eine klare Entscheidung. Es geht nicht darum, so ein bisschen, naja, das gefällt mir gut, das mache ich, das andere gefällt mir weniger gut. Da mache ich einen Bogen drumherum. Auf Jesus hören, ihm vertrauen und anfangen, das Gehörte zu tun. Das meint er damit. Also spätestens an der Stelle sollten wir uns jetzt fragen, was hat er denn gesagt vorher? Warum ist es ihm denn so wichtig? Und dann spannen wir den Bogen ein bisschen größer. Wir sind nämlich mitten in der Bergpredigt. Und weil wir gute Hörer sind, schon jahrelang gute Hörer, wissen wir, was in der Bergpredigt steht. Wir wissen, da wird schwere Kost verabreicht. Da geht's um wirklich einen moralischen Katalog, den zu erfüllen. Das wird schwer. Das kriegen wir auch so nicht hin. Aber darum geht es Jesus letztendlich nicht. Jesus geht es darum, er möchte deutlich machen, dass diese moralischen Anweisungen dass wir die nicht von uns aus erfüllen können, dass es aber darum geht, dass wir uns auf das richtige Fundament stellen, das letztendlich er ist. Und das ist ein ganz großer Gedankensprung und deswegen können wir nach dieser Geschichte, die Jesus erzählt hat, im nächsten Vers lesen, dass sich das Volk über seine Lehre entsetzte. Also die hatten bisher immer gehört, es geht darum, gut zu leben, moralisch einwandfrei, die Dinge abzuarbeiten, die Gebote zu befolgen. Und dann macht Jesus hier ein neues Fass auf und spricht mit dieser Geschichte und die Verse vorher und nachher wird er noch deutlicher. Er spricht davon, dass das Himmelreich nahe herbeigekommen ist. Also ein Gedanke, der völlig neu war, der die Leute wirklich in Rage gebracht hat. Jesus sagt, ihr glaubt, da gibt's irgendwo da oben einen Himmel und wenn ihr euch hier unten moralisch einwandfrei verhaltet, dann landet ihr irgendwann dort. Ich sage euch aber, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen und ist letztendlich nur ein Gebiet weit von euch weg. Und er startet seine Predigt, die eben vom Sand und Felsen, tut Buße, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und wenn wir uns die Bergpredigt anschauen, wem gratuliert er da? Den geistlich Armen. Nicht, weil Armut gut wäre, sondern weil denen das Himmelreich gehört. Und immer wieder geht's Jesus um das Himmelreich. Und er sagt, das steht jetzt offen. Eine neue Zeit ist angebrochen, das steht jetzt offen. Das sagt er zu uns genauso, das steht jetzt offen allen, die ihr traurig seid. Und ihr seid traurig, wir sind traurig. Jeder persönlich, der in einer Situation ist, die voll Trauer behaftet ist, ruft Jesus, das Himmelreich steht dir offen. Alle ohne Rechte, das Himmelreich steht dir offen, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst. Dann sagt Jesus, das Himmelreich steht offen und es ist der Schlüssel dahin, ein Gebet. Es ist nur ein Gebet weit weg, dass du quasi von der einen Welt zur anderen wie so übertrittst. Den Hungernden steht das Himmelreich offen. Also wir müssen verstehen, dass es nicht darum geht, wo wir einst landen werden, wenn wir hier schön brav gewesen sind, sondern das Himmelreich ist so nahe, sagt Jesus, dass wir mit einem Gebet dort eintreten können. Himmelreich ist dort, wo sich die Kultur des Himmels durchsetzt. Verstehen wir das? Deswegen funktioniert es tatsächlich auch hier auf der Erde. Wo die Kultur, die Gott im Himmel festgesetzt hat, wo Liebe regiert, wo Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit regiert, dort überall ist Himmelreich. Und wenn du das mit dem Bild, mit dem rausgefräßten Ding, das passt da, ne? Dort ist Himmelreich, wo echter Lobpreis stattfindet, wo Glaube an Gott vorhanden ist, da ist Himmelreich. Wo der König, der Chef die Regeln markiert und wo die Regeln sich durchsetzen, da ist Himmelreich. Das ist bei uns auf der Erde nicht anders. Ich muss so dran denken, wenn ich bei einem Freund ins Auto steige, da ist er der König. Und wenn ich da einsteige, kein Krümel, keine Fettspur von Big Macs, keine alten Dosen liegen darum. Das Auto ist innen und außen auf Hochglanz. Wenn sich der reinsetzt, connectet sofort sein Handy mit dem Bordcomputer. Und wenn er einen Zündschlüssel anmacht, läuft seine Lieblingsmusik. Er ist der Chef in dem Auto. Es passiert nur das, was er will. Und ich schaue jedes Mal, dass ich eine saubere Hose anhabe. Wenn ich in das Auto einsteige, was ich fahre, muss ich zunächst mal den Sitz richten. Dann muss ich den Spiegel einstellen und dann bin ich froh, wenn ich nicht auf irgendeinem Stofftier oder sonst was sitze. Ich sehe dann, dass wir viele Steinchen unter den Fußmatten haben. Wenn ich um die Kurve fahre, klappert oft irgendwie am Kofferraum Flaschen, dann merke ich wieder, ach, ich hätte zum Container fahren sollen. Kaugummipapierchen, also es ist nicht richtig schlimm in unserem Auto. Aber ich bin nicht der alleinige König. Das ist klar. Seit Neuestem gibt es sogar noch einen Mitfahrer, der verliert immer Hundehaare. Und wenn da jemand einen Tipp hat, wie wir die besser raussaugen können, bin ich durchaus offen. Also das mit unseren Reichen, das funktioniert nicht so richtig. Bei dem einen oder anderen geht es vielleicht im Auto. Aber unterm Strich müssen wir sagen, dort wo wir regieren, wo unser Reich ist, da ist einfach zu viel Schmerz. Da ist sind zu viel belastende Beziehungen. Da ist zu viel Abhängigkeit, zu viel Gier auch, zu viel Sorge, zu viel Hass, zu viel Schweigen. Und Jesus sagt, Gottes Reich ist nahe. Mit eurem Gebet schließt ihr es auf und tretet ein. Und wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, dann geht es genau darum, dass wir die Kultur des Himmels erbeten, wo keine Krümel und keine leeren Flaschen rumliegen. Also es geht nicht darum, nur zu hören, sondern zu hören und zu tun. Und wenn wir jetzt bei allem, was wir ja schon gehört haben, denken, es ist so viel, ich müsste dieses, ich müsste jenes. Es geht letztendlich darum, auch heute Morgen zu tun, was dir heute Morgen klar ist. Das in die Tat umzusetzen. Das anzupacken, wenn du an eine Person denkst, wo du sagst, das muss ich klären. Wenn du an eine Begegnung denkst, da ist was schiefgelaufen. Wenn dir das aufs Herz gelegt wird, dann geht es an. Dann wirst du vom Hörer zum Täter. Wir müssen nicht die komplette Bibel abarbeiten. Immer nur das, was Jesus uns klar macht. Das ist einerseits total entspannend, aber andererseits auch total klar, weil es zwischen gerecht und ungerecht unterscheidet. Und dieser Weg von der Theorie des Glaubens bis hin zur Praxis des Glaubens, der ist durchaus anspruchsvoll. Wir sind ja nicht unwissend, sondern wir sind sehr kenntnisreich. Wir wissen sehr viel über das, was die Bibel sagt. Es geht darum, zum Täter zu werden. Denn was passiert, wenn ich etwas weiß und es nicht tue? Wie drückt Jesus das in der Geschichte aus? Er sagt ganz klar, das ist auf Sand gebaut. Er sagt nicht, da hast du halt ein moralisches Problem, das ist nicht ganz so schön, sondern er sagt, das ist auf Sand gebaut. Da hörst du was und tust es nicht. Spüren wir diese Schärfe, die da durchaus auch drin liegt. Wir können beten, lass doch bei mir anfangen, was bei dir schon gilt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Jesu, mach mich doch bitte auch zum Täter und nicht nur zum Hörer. Das kann ein echtes Gebet werden und dadurch werden sich bestimmte Dinge bei uns an die Oberfläche spülen. Und die gilt es anzugehen. Und das glaube ich, was hier zutage getreten ist, wir hätten sagen können, du bist mitten in der Ausbildung, Marc, das geht noch 2 Jahre, wir lassen das jetzt laufen und am Ende sehen wir das. Aber wir haben alle miteinander gemerkt, jetzt ist was klar geworden und wir wollen jetzt einen Schritt gehen in Liebe miteinander, in Fürsorge zueinander. Und ich denke, ihr habt alle gemerkt, wir brauchen Gebet hier in der Situation. Und ihr braucht Gebet, das von uns allen nämlich, dass sich Gott dazu stellt, dass auf dem Weg bergauf, Markus, ein tolles Bild, dass ihr nicht verzagt, sondern wirklich die Sonne auch seht. Und das ist das, was mir so klar geworden ist jetzt am Anfang. Ihr braucht unser regelmäßiges Gebet, dass sich euer dass ich eure nächsten Tage, Wochen und die vor euch liegende Zeit, dass ich da Gott dazustellen kann. Wir können festhalten, dort wo Jesus König ist, wo seine Kultur Platz hat, da verliert Sorge und Gier und Angst die Dominanz. Es ist wie ein Luftballon, du lässt die Luft raus. Da verliert es die Macht. Natürlich gibt es keine Sicherheit für die nächsten Tage. Das lernen wir gerade weltweit, wie Sicherheiten, auf die wir uns gestützt haben jahrzehntelang, wie die wegbrechen. Aber für uns gilt, dass Gott sagt, wenn wir uns fest auf diesen Grund stellen, dann bleiben wir stehen. Dann spült's uns nicht weg und uns gibt's nicht mehr. Ich möchte ganz am Schluss nochmal zurückkommen zu dem Turm von Pisa. Weil ich habe mich da so ein bisschen reingelesen und das hat mich total ermutigt. Also dieser Turm ist jetzt über 800 Jahre alt. Und er hat sich immer mehr geneigt. Und es gab Prognosen, die gesagt haben, wann wird er umfallen. Und man konnte das hochrechnen. Und 1990 hat man ein Fundament entwickelt, was Neuartiges entdeckt und auch patentieren lassen, das man unter den Turm sozusagen einbaut. Ich habe eine Folie. Und das Turm stabilisiert hat. Die Schrägneigung hat aufgehört. Der neigt sich nicht mehr, seit das Fundament drin ist. Und noch was Verrücktes, die Ingenieure, die könnten sogar den Turm wieder aufrichten in die Senkrechte. Es würde technisch gehen. Aber die Tourismusbranche von Pisa sagt, lasst es! Wie ist es bei uns? Wie arrangieren wir uns mit unseren Schrägen? Sagen wir, leben wir schon 850 Jahre mit der Schräge, dann machen wir die nächsten 40 auch noch. Oder sagen wir, Gott, du schenkst mir ein Instrument, du bietest mir was an, wo ich wieder in die Senkrechte komme. Wo Dinge, die sich lange bei mir, und das möchte ich damit sagen, Dinge, die lange vielleicht schon schief laufen, wo du lange schon weißt, das müsste ich mal angehen, aber irgendwie packe ich es nicht. Ich weiß nicht wie und es ist so anstrengend. Wenn es dir klar geworden ist, pack's an. Wir haben Gebet, bieten wir nach dem Gottesdienst an. Mach Nägel mit Köpfen, werde zum Täter. Und sag nicht, die Schräge steht mir doch ganz gut, ich bin viel attraktiver mit wie ohne. Nein, nein. Wir sind dazu berufen, gerade zu stehen. Das Fundament ist top, was wir haben. Und wir haben alle Instrumente, um uns zurecht rücken zu lassen. Deswegen, ich lade euch herzlich ein, das anzupacken. Und ich möchte dafür auch noch beten. Herr, weil wir wissen, dass du so interessiert bist an uns, an unserem Charakter, an die Heilung unseres Charakters, an die Zurechtbringung unseres inneren Menschen. Wir danken dir, dass dein Wort so klar ist und dass du so scharf trennst, dass du hier keinen wischiwaschi toleranten Zwischenweg auftust, sondern du sagst, entscheide dich, komm du deiner Verantwortung nach. Ich habe alles vorbereitet, mein Fundament ist stabil. Und so bitten wir dich, Herr, die Dinge, die du klar gemacht hast, dass wir die angehen. Dass wir nicht nur Hörer sind, sondern auch Täter. Und wir danken dir, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, der uns nicht verurteilt, sondern der alles, wirklich alles getan hat, damit uns diese Barmherzigkeit widerfahren kann. Amen.